Das Buch heißt Leben in Gottes Gegenwart. Da sind Texte aus dem 17. Jahrhundert von einem Mönch namens Bruder Lorenz enthalten und von einem Missionar, der auf den Philippinen war, im 20. Jahrhundert, Frank Laubach. Und der Buchtitel wurde also auch für mich zur Predigt, zum Titel der Predigt, Leben in Gottes Gegenwart. Ist ein solches Leben überhaupt möglich? Und wollen wir das? Und hat diese Erfahrung eine zentrale Bedeutung für unser christliches Leben? Diese Fragen stellt Gene Edwards im Vorwort von seinem Buch eher rhetorisch, weil es ist ganz klar, er möchte natürlich etwas bewirken mit diesen Texten. Er möchte heutigen Christen helfen, Jesus immer besser und tiefer kennenzulernen, in eine engere und intensivere Beziehung mit ihm zu kommen. Und es hört sich eigentlich ganz gut an. Wir sind ja jetzt nicht hier, um irgendeine Vereinssitzung abzuhalten, sondern wir sind hier, weil wir Nachfolger Jesu sind oder uns zumindest in gewisser Weise für ihn und für seine Botschaft interessieren, angezogen sind. Und es wäre also nicht verkehrt, wenn wir in dieser Beziehung zu Jesus Fortschritte machen, wenn sie enger wird, ohne dass sie uns einengt. Wenn wir mit Jesus wie mit einem guten Freund leben könnten, Tag für Tag mit ihm unterwegs wären. Ein Freund, der uns mit Rat und Tat zur Seite steht, der uns den Rücken stärkt, der uns ermutigt und tröstet und einfach da ist, uns zuhört. Hört sich das irgendwie für irgendjemanden verlockend an? Also ich hoffe doch. Da nickt jemand, danke. Also schauen wir mal, was uns ein Mönch aus dem 17. Jahrhundert heute noch zu sagen hat. Ich habe mich für die Predigt jetzt nur auf die Texte von Bruder Lorenz konzentriert. Die von Frank Laubach sind auch wirklich gut, aber das würde den Rahmen der Predigt einfach sprengen. Bruder Lorenz war also ein Mönch des Karmeliterordens aus dem 17. Jahrhundert. Er wurde 1611 in Lothringen geboren. 1666 ist er als Laienbruder in Paris in den Orden eingetreten. Meistens hat er in der Krankenhausküche gearbeitet, was damals so Krankenhaus war. Und mit 80 Jahren ist er 1691 im Kloster gestorben. Von ihm selber ist nur wenig bekannt und es sind auch nur wenige Schriften und Briefe überliefert worden. Aber die, die wir haben, aus denen spricht das, was sein Leben gekennzeichnet hat und was ihn auch heute noch für viele Menschen anziehend macht. Ein stiller und heiterer Glaube und eine schlichte Erfahrung der Gegenwart Gottes. Wie ist es aber jetzt mit der Gegenwart Gottes? Wie erlebten Menschen das? Wie erleben sie das heute? Schauen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit. Und wenn wir ganz an den Anfang der Schöpfung gehen, dann sehen wir bereits auf den ersten Seiten der Bibel, dass Gott da war. Es gab noch keine Menschen, aber Gott war da. Bereits im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, lesen wir, dass der Geist Gottes über den Wassern schwebte und damit Gott selber. Gott war da, er sprach und unsere Welt entstand. Mit allem, was wir heute noch so sehen, die Tiere und die Pflanzen, das Licht und das Wasser und irgendwann auch mit den ersten Menschen. Die bekamen eine perfekte Umgebung von Gott geschenkt. Er war mit ihnen dort unterwegs. Auch das lesen wir in der Bibel. Gott ging im Garten Eden spazieren, auch da, wo Adam und Eva waren. Sie konnten seine Gegenwart erleben, wie auch immer das ausgesehen hat. Wir haben keine Ahnung, wir wissen nicht, wie das war, aber wir wissen, dass dieser Zustand nicht anhielt, denn der Mensch rebellierte. Und Gott sah es und griff ein. Er sah auch alles andere, was seitdem so auf der Welt passiert ist. Der erste Brudermord blieb ihm nicht verborgen, genauso wie alle anderen Aktivitäten und Streitigkeiten. Gott hat sich, Gott sei Dank, bis heute nicht von dieser Welt verabschiedet. Sonst sähe es hier ganz anders aus und wir säßen wahrscheinlich überhaupt nicht hier. Aber er hat weder uns noch die Welt verlassen und wir dürfen ihm dafür dankbar sein. Aber er war eben nicht immer greifbar, er war nicht immer präsent. Aus dem Alten Testament wissen wir, dass Gott einzelnen Menschen begegnete, sie für gewisse Aufgaben berief. Manche bekamen seinen Heiligen Geist, weil er sie für ganz besondere Dinge herausgerufen hatte. Im ersten Buch Mose, im Kapitel 7, sehen wir zum Beispiel Noah, der von ihm ausgesucht wurde, um die Sintflut zu überleben und die Arche zu bauen. Wir lesen sogar in der Bibel, und das finde ich total berührend, dass Gott persönlich hinter Noah und seiner Familie die Tür der Arche zugemacht hat. Gott war da, er kümmerte sich. Noah und seine Familie konnten, wie auch immer, die Gegenwart Gottes erleben. Er begegnete auch Abraham. Mit ihm schloss er einen Bund und schenkte ihm einen Sohn. Jakob hatte eine ganz außergewöhnliche Begegnung mit Gott am Fluss Jabbok. Mose mehrere am Sinai und auch anderswo. Gideon bekam von Gott Besuch auf seinem Hof. Samuel wurde als Junge von ihm berufen. Gottes Geist war auf Saul und auf David, auf ausgesuchten Handwerkern, die an der Stiftshütte mitarbeiteten. Gott berief Richter und Propheten, er hörte Gebete, er nahm Opfer an, er schickte manchmal Feuer vom Himmel und tat Zeichen und Wunder. So konnten die Israeliten in der Zeit des Alten Testaments immer wieder Gottes Wirken erleben. Er kam ihnen aber nie so nahe, wie wir das heute erleben dürfen. Die Israeliten hatten sogar Angst vor Gott, als er auf den Sinai herabkam mit Feuer und Rauch und Blitz und Donner. Da haben sie sich gar nicht getraut, näher zu kommen. Und so war es gut, dass Gott sich aufmachte, um sich selber einen ganz persönlichen Platz zu suchen, eine besondere Wohnung, in der er gegenwärtig war, nämlich die Stiftshütte. Sie wurde nach seinen Angaben gebaut als ein Heiligtum, damit ich in ihrer Mitte wohne, wie er selber sagt, auch nachzulesen im zweiten Buch Mose. Gottes Gegenwart hatte also nun einen ganz konkreten Ort. Aber nur die Priester durften sich ihm wirklich nähern, als Stellvertreter für das Volk. Nach dem Vorfall mit dem goldenen Kalb gab es quasi als Zwischenlösung ein anderes Zelt der Begegnung, das Mose aufstellte. Später wurde dann der Plan mit der Stiftshütte Wirklichkeit. Einige Jahrhunderte später gab es einen Tempel, die Verwirklichung des Wunsches Davids, dem Herrn ein Haus zu bauen. Sein Sohn Salomo setzte das um. Und Gott nahm dieses Haus an. Genauso wie bei der Stiftshütte erschien die Herrlichkeit des Herrn und erfüllte den Tempel. Gott war wieder gegenwärtig. Gott suchte sich aus Gnade diesen Berg und diesen Tempel aus, an den er seine Gegenwart band und wo er sein Volk empfing. Er war ansprechbar dort, aber wieder eben auf einen Ort beschränkt und nicht für jeden Menschen jederzeit zugänglich. Doch auch dieser Ort der Gegenwart Gottes hatte nicht auf ewig Bestand. Der Tempel hatte eine sehr wechselvolle Geschichte und Gott einen wunderbaren Plan. Bereits um das Jahr 800 vor Christus lässt er durch den Propheten Joel verkünden, dass irgendwann sein Geist kommen würde und über alle Menschen ausgegossen werden würde. Es würde also eine Zeit kommen, in der jeder, der an Gott glaubt, ihm so nahe wie nur überhaupt möglich sein könnte. Und diese Zeit kam mit Jesus, dem Sohn Gottes, der in unsere Welt kam, unser Leben mit uns teilte. Er wurde Mensch. Gott persönlich war hier. Er machte sich auf, um uns seine Gegenwart ganz neu zu schenken und ganz anders. Das hätte sich kein Mensch ausdenken können. Wir kennen das Leben Jesu aus den Evangelien und aus den Briefen und Berichten seiner Nachfolger und Zeitzeugen. Wir können alles Wichtige, was uns interessiert, über ihn nachlesen und lernen. Aber wir können eben nicht nur nachlesen. Wir können Jesus heute noch so erleben wie damals. Wir können unser Leben mit ihm teilen. Und das ist ja der große Unterschied zu der Zeit des Alten Testaments. Wir sind nicht mehr auf eine Stiftshütte oder einen Tempel oder Priester angewiesen, um in Gottes Gegenwart kommen zu können. Seine Gegenwart kam mit Jesus in diese Welt. Sein Reich ist angebrochen. Seine Liebe und seine Gnade sind da. Und sie sind geblieben. Zwar nicht mehr sichtbar und wie das die ersten Jünger machen konnten, die Jesus ja quasi auch angreifen und anfassen konnten, das würde ich mir manchmal auch wünschen, aber es geht eben momentan nicht. Aber Gott ist auf eine wunderbare und einzigartige Weise trotzdem hier, weil Pfingsten geschah. Die Prophezeiung des Joels hat sich erfüllt. Der Heilige Geist kam an Jesus statt und er lebt in jedem, der an Jesus glaubt. Damit ist uns Gott so nahe gekommen, so gegenwärtig, wie es besser und näher überhaupt nicht geht. Gott hält, was er verspricht. Und er gibt uns nicht auf. Er hat sich nicht von uns abgewandt. Wir haben immer noch einen liebevollen, zugewandten Gott, der eine Beziehung mit uns möchte, so wie er es von Anfang an mit der Schöpfung geplant hatte. Er schenkt uns seine Nähe und Liebe, eine vorbehaltlose Annahme, die stillt unsere Sehnsucht und erreicht unser Herz, wenn wir es zulassen. Nach wie vor bietet uns Gott seine Freundschaft an, seine ständige Begleitung und Gegenwart. Er ruft auch uns immer noch, so wie damals Adam und Eva: Mensch, wo bist du? Aber er tut es nicht, weil er uns überwachen möchte oder uns ständig auf unsere Fehler und unser Versagen hinweisen will. Vielleicht ist der eine oder andere mit einem solchen Gottesbild aufgewachsen. Ein Gott quasi als Big Brother, der alles sieht, alles hört, alles verurteilt und dem man ja sowieso nie irgendetwas recht machen kann. Dieses Bild von Gott entspricht nicht dem, was die Bibel uns sagt. Gott hat seinen Sohn für uns gegeben, damit wir leben können. Er geht seit Anbeginn der Welt uns Menschen nach. Er ruft uns in seine Gegenwart, in seine Nähe. Er will eine echte Beziehung zu uns. Er will uns ein sinnerfülltes Leben geben und Vergebung unserer Schuld. Er ist so ganz anders, als viele Menschen denken. Er ist viel größer und liebevoller, mächtiger und gnädiger, als die meisten von uns ahnen. Aus Liebe und Erbarmen heraus hat er uns seinen Heiligen Geist geschenkt, die engste Verbindung, die zwischen Gott und Mensch möglich ist, ohne dass wir irgendetwas dafür tun müssen, wirklich einfach als Geschenk. Und dann sind wir auch nie alleine, dann haben wir immer einen Ratgeber, einen Fürsprecher, einen Tröster in unserer Nähe. Und wir können jederzeit in Gottes Gegenwart kommen. Damit ist die erste der Fragen vom Anfang der Predigt schon beantwortet. Ist ein Leben in Gottes Gegenwart möglich? Ja, das ist es. Jederzeit. Die zweite Frage lautete: Wollen wir das? Und damit wird es schon ein bisschen herausfordernder. Gottes Angebot für so ein Leben steht. Bruder Lorenz hat es angenommen und uns vorgelebt. Für uns stellt sich also die Frage, ob wir das auch annehmen wollen, es zumindest mal versuchen möchten. Gott lebt durch den Heiligen Geist in uns. Wie intensiv wir das erleben, wie viel Mitspracherecht wir ihm geben und wie viel Spielraum in unserem Leben, das entscheiden wir selber. Er drängt sich nicht auf, er wartet. Manchen Christen reicht es ja, wenn sie einmal die Woche sonntags in den Gottesdienst gehen. Einmal die Woche was von Gott hören und ihm begegnen, reicht ihnen vollkommen aus. Mehr Nähe möchten sie nicht. Mehr geistliche Impulse und Input brauchen sie nicht. Der Karikaturist Thomas Plassmann hat einmal eine schöne Zeichnung dazu gemacht. Ich wollte sie eigentlich mitbringen, aber ich glaube, aus urheberrechtlichen Gründen ist es nicht möglich. Man sieht auf dieser Zeichnung einen schönen kleinen Schrank, in den ein Mann gerade ein Kruzifix hineinhängt und den Schrank abschließt mit den Worten: Dann bis nächsten Sonntag. Wenn ihr das googeln wollt, ihr findet es bestimmt im Internet. Bruder Lorenz sagt dazu, dass diejenigen Christen, die sich mit so wenig von Gott begnügen, eigentlich zu bedauern sind. Wörtlich heißt es bei ihm: Gottes Schatz ist wie ein unendlicher Ozean. Doch wenn nur eine kleine Welle der Empfindung, die kaum einen Augenblick währt, uns erreicht, sind wir zufrieden. Durch eine solche Blindheit behindern wir Gott und stoppen den Strom der Gnaden. Seine eigenen Erfahrungen haben ihn gelehrt, dass Gott so viel mehr für uns hat, dass ein Leben in seiner Gegenwart uns einen inneren Frieden und eine tiefe Freude schenken kann, die unabhängig von unseren Umständen ist. Und das wollte er den Menschen seiner Zeit weitergeben. Aber er hat nie mit erhobenem Zeigefinger geredet oder kam irgendwie besserwisserisch herüber. Er selber sagte von sich, dass er der erbärmlichste Sünder unter der Sonne ist und dass er ohne Gottes große Gnade vollkommen verloren gewesen wäre. Aber es war wirklich sein Herzensanliegen, die Menschen zu einem innigen, anderen Leben mit Jesus zu motivieren. An eine Nonne hat er geschrieben: Kennen Sie die höchste Lebensform, die wir je erfahren können? Kein anderes Leben in der ganzen Welt ist so köstlich und beglückend wie ein Leben in der ständigen Gegenwart Gottes. Hätte ich Ihr Gehör, würde ich der ganzen Welt raten, seine Gegenwart zu suchen. Für so notwendig und für so einfach halte ich es. Ich kann mir nicht vorstellen, wie ein Christ ein erfülltes Leben führen kann, ohne sich darin zu üben, in der Gegenwart Christi zu sein. Das, was uns von Bruder Lorenz überliefert ist, zeigt, dass alles, was er hier sagt und schreibt, für ihn keine leeren Worte geblieben sind. Es hat sich in seinem Leben widergespiegelt. Er gehörte zu den Menschen, die das gelebt haben, was er predigte. Und das macht ihn bis heute zu einem Menschen, über dessen Ausführungen es sich lohnt, nachzudenken. Vielleicht ermuntern Sie auch uns, es sogar zu versuchen, seinem Beispiel zu folgen. Ganz im Sinne Jesu, der als das erste und wichtigste Gebot nannte, dass wir den Herrn lieben sollen von ganzem Herzen, ganzer Seele, mit ganzem Verstand und unserer ganzen Kraft. Wenn wir die Worte Jesu ernst nehmen, wenn wir Gott also wirklich so lieben möchten, ihm folgen wollen, wie er es sich wünscht, dann reicht es nicht, wenn wir nur einmal sonntags die Woche im Gottesdienst sind und ansonsten Jesus und unseren Glauben in den Schrank sperren. Wir haben vorhin gehört, dass Gott uns seine Freundschaft anbietet. In Jesus möchte er uns als Freund und Bruder begegnen. Wie pflegen wir Freundschaften? Wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, die uns einladen oder die vor unserer Tür stehen? Auch dazu hat sich Bruder Lorenz Gedanken gemacht und schreibt: Es wäre doch unhöflich, einen Freund allein zu lassen, der zu Besuch gekommen ist. Warum wird Gott dann so oft vernachlässigt? Diese Frage hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht. Und ich musste mir eingestehen, dass ich Gott auch des Öfteren vernachlässige. Da ist noch dieses und jenes zu tun. Oder ich möchte gerne noch ein Buch zu Ende lesen, im Garten arbeiten, Mittagsschlaf machen, Fernsehen, was auch immer. Es gibt unheimlich viele Ablenkungen und immer irgendetwas zu tun. Manches ist verlockend und manches muss einfach gemacht werden. Aber darum geht es gar nicht. Dass wir arbeiten müssen, gehört nun mal zum Leben dazu. Gott weiß das genauso, dass wir auch manchmal die Seele baumeln lassen wollen, dass wir Urlaub genießen, dass wir Freizeit wollen. Gott kennt das und er gönnt es uns auch. Ich denke, es geht um eine grundsätzliche Einstellung zu einem Leben mit Gott. Sind wir zufrieden mit dem, was wir haben? Oder wollen wir etwas tiefer eintauchen in ein Leben mit ihm, in eine Beziehung zu ihm? Im letzten Brief, den Bruder Lorenz knapp eine Woche vor seinem Tod geschrieben hat, ermutigt er eine Freundin: Der Herr ist nicht irgendwo außerhalb und schüttet seine Gnade auf sie aus. Der Herr ist in ihrem Inneren. suchen Sie ihn dort im Innern und nirgendwo anders. Möchten Sie nicht jetzt, heute, anfangen, ernsthaft dem Herrn hingegeben zu sein? Und so altertümlich diese Formulierung auch klingen mag, diese Frage dürfen wir auch uns heute stellen. Wollen wir nicht jetzt, heute anfangen, unsere Beziehung zu Gott, zu Jesus auf eine andere Stufe, auf ein anderes Level, wie man so schön sagt, zu stellen? Es zumindest versuchen, ernst machen mit einem Leben in seiner Gegenwart. Nicht aus unserer Kraft heraus, sondern aus der Kraft des Heiligen Geistes, der ja in uns lebt, der nur darauf wartet, dass wir ihm das Startsignal geben. Einfach, indem wir Ja sagen. Ja, ich möchte enger mit Jesus leben. Ja, ich möchte ihn mehr in mein Leben einbinden. Wie immer beginnt alles mit einer Entscheidung, dem ersten Schritt. Uns abhängig machen von Jesus, an ihm dranbleiben. Ihn so wenig wie möglich vergessen, hat es Bruder Lorenz genannt. Wann immer Sie sich an den Herrn erinnern, sei es auch noch so schwach oder selten, es ist ihm willkommen. Sie brauchen es gar nicht laut auszusprechen. Er ist Ihnen ganz nahe, wenn Sie ihm Dank sagen, ermutigt er seine Leser. Gott kennt uns, unsere Schwachheiten und unsere Fehler, aber sie stören ihn erst einmal nicht. Er freut sich, wenn wir zu ihm kommen und mit ihm reden. Egal ob mitten in der Arbeit, Hausarbeit, beim Putzen, wenn wir uns ausruhen oder Kaffee trinken. Er sieht nicht auf das, was wir gerade sind, sondern er sieht uns so, wie wir noch werden sollen. Er kennt unsere Geschichte, unseren Anfang und unser Ende und auch das dazwischen. Und um alles möchte er sich kümmern, wenn wir ihn lassen und seine Gegenwart suchen. Er wartet auf uns. Und so kommen wir zu der dritten Frage, die wir anfangs hörten. Hat die Erfahrung eines Lebens in der Gegenwart Gottes eine zentrale Bedeutung für das christliche Leben? Bruder Lorenz würde ein eindeutiges Ja dazu sagen. Wir können es in seinen Texten nachlesen. Und er ist auch kein Einzelfall. Viele andere Menschen haben ähnliche Erfahrungen mit ihm gemacht und mit Gott gemacht. Wenn wir uns mehr auf Gott einlassen, als ihm einmal die Woche im Gottesdienst zu begegnen, wenn wir ihn alle unsere Aktivitäten, unser gesamtes Leben hineinnehmen, alles mit ihm besprechen, wird er uns verändern. Er wird auf eine solche Offenheit von uns antworten, unser Vertrauen stärken, uns Zeichen seiner Liebe geben. Wir werden immer mehr seine leise Stimme im Stimmengewirr dieser Welt hören und ihr gehorchen können. Gott möchte uns alles sein, so wie ein Franz von Assisi beten konnte, mein Gott und mein Alles. Oder eine Hannah Hümmer sagte, wir sind Lügner, wenn wir die Arbeit unserer Tage wie eine Wand benutzen, die uns von der Möglichkeit des Betens trennt. Wir berauben uns selbst der höchsten Freude, alles Gott zu sagen. Und damit fängt ein Leben in der Gegenwart Gottes an. Ihm einfach alles sagen. Uns bewusst machen, dass er da ist. Er hat keine Sprechzeiten. Er ist Tag und Nacht und jede Stunde für uns da. Er möchte alles mit uns teilen. Wie sieht deine Antwort auf dieses Angebot aus? Vielleicht so, wie es ein kleines Gedicht noch einmal zusammenfasst. Ich bin einen Weg gegangen, geworden, ich bin, wie ich bin. Ich will sein, mit allem, was mich ausmacht, authentisch, ganz und gar in dir. Ich will werden, wie du mich haben willst, wie ich durch dich werden kann. Lass mich reifen zu einem Geschöpf, das in dir ruht, aus dir schöpft, mit dir lebt, von dir lernt, sich von dir formen lässt. Ich will leben mit dir. Amen.